Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane. Im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo Christiane.
Hallo. Viel wichtiger als wir beide ist aber unsere heutige Gästin, die im Zoom-Fenster unter uns ist. Und zwar ist das heute wieder die Doro. Hallo.
Hallo, ihr Lieben. Danke, dass ich wieder da sein darf.
Danke, dass du wieder zu uns gekommen bist. Du warst jetzt schon zweimal bei uns. Das erste Mal im Februar 2021, das zweite Mal im Juli 22 und jetzt eben April 23. Also wir machen das jetzt einmal im Jahr, fix mindestens, weil mit wichtigen Leuten reden wir gerne über wichtige Dinge. Und wir haben sie in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert und jetzt bist du eben auch bei uns im Podcast. Ich erkläre den Leuten trotzdem nochmal schnell, wer du bist, was du machst, falls sie aus irgendwelchen Gründen, die uns nicht bekannt sind, die anderen zwei Podcasts nicht gehört haben. Und zwar, du arbeitest sehr eng mit Vertreterinnen von NGOs zusammen, wie Asylkoordination Österreich, Diakonie Österreich. Und da geht es halt dann speziell um den Bereich um Flüchtlingshilfe, Menschen, vor allem Menschen in Griechenland. Und darüber haben wir die letzten zwei Male auch schon geredet. Und was seitdem zum Beispiel passiert ist, ist, dass du den Menschenrechtspreis bekommen hast in der Steiermark, was mega cool ist. Also herzlichen Glückwunsch mal dazu. Mehr als verdient. Wirklich, wirklich
Danke.
Wahnsinn. Ich glaube, wir werden heute noch ein bisschen darüber reden, warum das so verdient ist. Aber die Brenda erklärt jetzt mal so ein bisschen, worüber wir heute mit dir reden wollen.
Genau, also wir haben uns das Thema überlegt. Flüchtlingshilfe Doro Blanke ist Hilfe vor Ort, unter Anführungszeichen, für geflüchtete Menschen an den EU-Außengrenzen ohne zivilgesellschaftliche Organisationen existent. Wir haben schon mehrmals mit dir über die Situation für Geflüchtete in Lesbos gesprochen. Eigentlich haben wir immer darüber gesprochen, wie die Situation ist und wie Europa mit den Menschen auf diesen Inseln umgeht. Heute wollen wir mit dir darüber sprechen, wie die Situation gerade ist, wie es mit der vielbeschworenen, unter Anführungszeichen, Hilfe vor Ort wirklich aussieht, wie es den Freiwilligen geht, die auf der Insel helfen und wie jede und jeder Einzelne und Einzelner diese wichtige Arbeit unterstützen kann. Und ich würde an dieser Stelle immer anfangen mit, und der Christian hat die erste Question so go, aber die lassen wir diesmal aus, weil wir haben so viele wichtige Dinge zu besprechen und wir haben dich schon zweimal durchgequält durch Questions to Go. Deswegen fangen wir direkt mit der ersten Frage an.
Genau. Und zwar, also wir haben gerade vorher gesagt, das letzte Mal warst du bei uns Juli 22. Und was war denn der beste Kaffee, den du seit 2022 getrunken hast?
Immer der Kaffee mit Freunden oder mein Frühstückskaffee. Das sind meine zwei liebsten Kaffees.
Und wo schmeckt Kaffee besser? In Griechenland, in Mission oder zu Hause?
In Österreich, das kann ich ganz klar sagen, weil die Griechen trinken auch sehr gern, in Türkei heißt der türkische Kaffee, dort der griechische Kaffee, aber ich mag den ehrlich gesagt nicht, obwohl viele nicht verstehen. Und es gibt selten ein Lokal, wo es einen guten Kaffee gibt. Ja, das Palais Agora in Mytilini, da gehen wir gern hin und ins Mikkel, aber sonst ist Kaffee in Griechenland, da steige ich oft auf Tee um.
Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass du in Österreich ein bisschen besser abschalten kannst als in Griechenland?
Naja, es ist so, wir arbeiten ja, das wird immer vergessen. Und da haben mich ja jetzt auch einige Leute gebeten, dass ich mir auf der Homepage schreibe. Wir arbeiten in Österreich, also wenn ich zu Hause bin, arbeite ich da auch intensiv, ja. Wir haben fast 200 junge Menschen in Schulen, Ausbildung, Studium begleitet. Einige davon sind schon österreichische Staatsbürgerinnen. Wir haben jetzt auch das Paragraph 4a-Projekt mitfinanziert, das die Asylkoordination gemeinsam mit der Diakonie und mit dem Dr. Christian Schmaus, Rechtsanwalt, Experte für Asylfragen macht. Da geht es darum, wenn Menschen von Griechenland Sekundärmigration, weil in Griechenland sind die obdachlos und die reisen oft weiter, ja. Und wenn die hier Verwandte oder Anknüpfungspunkte haben, dann schlagen die da in Österreich auf und da brauchen die eine gute Rechtsvertretung, weil normalerweise kann man nicht um Asyl ein zweites Mal ansuchen, ja. Aber da geht es jetzt darum, dass eigentlich Griechenland für jemanden, der Asyl kriegt, auch für Familien mit Kindern sehr schlecht ist. Die stehen auf der Straße. Und also ich bin da auch sehr beschäftigt, aber ich muss natürlich sagen, my home is my castle, ist auch so. Und ich wohne da auch mit zwei Menschen, die geflüchtet sind. Der eine gehört eigentlich zur Familie, jetzt ist der Mulham, der ist jetzt wieder einzogen bei mir, der ist schon österreichischer Staatsbürger. Meine Kinder sind in der Nähe, die ja auch nicht, die sind erwachsen, ich will sie auch nicht jeden Tag oder sie mich nicht jeden Tag sehen, aber Es ist die Freundinnen und am Abend in meinem eigenen Bett liegen. Hat schon eine Qualität, wo man sich einfach besser erholen kann in den Zwischenphasen. Also Lesbos ist halt alles, wir haben eine sehr nette Unterkunft, aber es ist trotzdem alles irgendwie provisorisch. Ich lebe halt aus dem Koffer dort und ja, und dann muss ich sagen, es ist dort, natürlich bin ich letztes Mal zum Beispiel im Herbst, im Oktober, wie ich runtergeflogen bin, wo zum Glück direkt vor der Insel, also unmittelbar in der Nähe mit 18 toten Frauen, die dann im Meer die Leichen gefunden werden und manche noch vermisst. Also das ist schon, es geht schon an die Nieren, die Arbeit dort. Ja, die vielen Pushbacks, die man ja, Griechenland ist leider nicht mehr oft in den Medien, weil man das natürlich auch vermeiden will. Aber es ist, und ich glaube, viele Journalistinnen auch schon müde sind, der Spiegel Lighthouse. Das sind super Reportagen, die gebracht haben über die Pushbacks mit Frontex-Involvierung und allem Möglichen. Es geht nichts weiter, ja. Ich bleibe halt ja dran. Was soll ich machen? Ich meine, ich finde jetzt aufgeben, dummer Briefe, sagt mein lieber Kollege Lukas Galeitnehmer, nicht wir. Aber es ist dort schon sehr belastend, ja, das muss man schon sagen.
Wie du hast ja schon gesagt, das ist Lesbos und Griechenland ist ja ein bisschen aus den Medien heraus. Und was man aber trotzdem immer wieder hört, ist, ah, wir setzen uns total für die Hilfe vor Ort ein. Also Österreich muss ja wahnsinnig viel vor Ort tun, so wie sie es zumindest in den Medien sagen. Wie ist so tatsächlich die Situation derzeit für geflüchtete Menschen in Lesbos?
Ich meine, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, es hat schon einige Verbesserungen gegeben, die Leute, aber ich möchte es immer betonen. Also wenn ich vom Dreck, im nassen Zelt, wo jede Nacht der Regen reinrennt, kalte Duschen, die es auch diesen Winter wieder waren, Stromunterbrechungen von 6 Uhr in der Früh bis 1, dann in Container, gibt es jetzt, ja, und schöner weißer Schotter aufgeschüttet und so. Das ist ja jetzt nicht, das ist eine Verbesserung, ja, aber es ist immer noch kein Zustand, der internationalen Standards und Menschenrecht entspricht, ja, auch wenn, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, vom März 22, ist auch schon wieder ein Jahr her, aber war die Nationalratsabgeordnete Kugler vor Ort und hat gesagt, na, alles großartig, das ist es nicht. Also da kann man mit MSF-Ärztinnen reden, BAF. Ich finde es immer gut, wenn man Ärztinnen befragt, weil die natürlich mit einer Expertise, medizinisch oder psychologisch, Psychologinnen dann wirklich auch sagen können, was macht diese Situation mit Menschen, ja. Und da spielt jetzt ganz vieles eine Rolle. Schlechte Ernährung, wir haben Videos gepostet, da wird uns dann vorgeworfen, ist er fake, ist es aber nicht, wissen auch die Betroffenen, die dafür zuständig sind, wo das Brot wird halt im Camp verteilt, in Plastik verpackt, die reißen das auf, brechen es auseinander, sind die Lebensmittel, Insekten drinnen, also das ist alles eine Katastrophe, ja. Weil jetzt muss ich natürlich, muss man klar sein, wenn ich zwei Plastikschüsseln kriege mit dem Essen, und es wird total gering bemessen, also da wird jetzt niemand satt. Das ist gerade so, dass man ernährt ist, ja. Aber wenn ich dann ein Schüssel aufmache oder ein Brot und da sind die Tiere drinnen, ich meine, dann ist klar, dass man das andere nicht mehr essen will. Oder zum Beispiel mit dem Strom. Zwischen 6 Uhr in der Früh, jetzt ist es angeschlossen an Stromnetz, aber das erst seit 2, 3 Wochen. Zwischen 6 Uhr in der Früh und 1 Uhr den ganzen Winter, 1 Uhr mittags kein Strom. Das sind Eisencontainer, da ist irrsinnig kalt, es gibt kein Licht drinnen. Man muss ja an das alles denken, was das ausmacht. Die Mütter müssen, weiß ich nicht, die meisten viele können nicht stillen durch den Stress, ja. Dann, ja, wo kriege ich ein warmes Wasser her fürs Flascherl fürs Kind in der Nacht? Wärmflaschen. Ich habe auch nichts davon, wenn in jedem Container eine Klimaanlage ist, wenn kein Strom ist, ja. Also man muss das alles einmal sehen, die Leute können nur mit Elektrizität, mit so Elektrokocher selber kochen. Und dann ein großer Nachteil auch immer noch, Rechtsberatung, wir finanzieren eines der drei größten Rechtsberatungsprojekte auf der Insel. Da möchte ich mich auch explizit bei allen Unterstützerinnen, die das unterstützen, weil viele wollen Lebensmittel unterstützen, wollen direkt sehen, ja, auch super. Aber speziell an die Unterstützerinnen, die das Rechtsberatungsprojekt da investieren, ich werde es gleich kurz erklären, damit man weiß, auch an die Unterstützerinnen ein Riesendanke und auch an die Courage. Weil die Courage, die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die unterstützt uns da grandios. Immer wieder auch mit, das beinhaltet ja viel, das Teilen, dass wir das machen, weitererzählen. auch Geld zukommen lassen für Kampagnen. Also es ist sehr wichtig. Großes Danke an die Courage, Katharina Stemberger, Judith Kollenberger, engagiert sie extrem. Wenn wir ganz verzweifelt sind wegen dem Pushback, sie klärt auf. Lukas Galleitner rechtlich, wie ist das? Viele Leute wissen das nicht. Und diese ganzen Pushbacks, wenn die Politikerinnen reden von robustem Außengrenzschutz, der ja nicht funktioniert. Wir haben rein auf Lesbos seit dem 9. April 1600 Menschen, New Arrivals, also neue Landungen. Also, und man kann sich auf der türkischen Homepage, die protokollieren das genau, wenn sie aus dem Meer aufsammeln, entweder auf Rettungsinseln, da weiß man dann, das sind gebushbackte Leute direkt vom Land, weil die werden mit den Speedbooten auf die Hellenic Coast Guard Boote gebracht und dann auf die Rettungsinseln gesetzt und in die türkischen Gewässer. Oder von den Booten, da kann man die Videos downloaden, wie es die wieder auf die Schiffe nehmen, türkische Coast Guard, ja. Also da sieht man auch, wie viele, es ist ein Wahnsinn, es ist nur populistische Politik, ich finde es unverantwortlich. Und das hat sich verschärft, ja. Also wie geht's den Menschen? Sie haben eine schlechte Ernährung, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Man weiß auch nicht, wie geht's mit Menschen, die eine Asylablehnung haben oder die, wir haben einen Community-Volunteer gehabt, der mit seiner ganzen Familie da ist. Die minderjährigen Geschwister haben Asyl gekriegt, er, seine Frau und die 6-jährige Tochter haben einen Bescheid gekriegt, obwohl sie miteinander kommen sind. Nein, sie werden zurück abgeschoben in die Türkei. Obwohl Griechenland weiß, die Türkei nimmt niemanden zurück. Dann hängen die ein Jahr da ohne, also sie dürfen im Camp leben, aber sie kriegen nicht einmal die Grundversorgung 70 Euro. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, hat der Zahnweh, sagt die Ärzte, die Spitäler und so, die nehmen ja kaum Leute in Mittellinie, ja. Ja, was bleibt, ein Zahn ausreißen? Man kann ja die jungen Menschen, die haben jetzt auch Asyl gekriegt, ja. Das ist ja so eine visionslose Politik. Die bleiben in Europa, man reißt ihnen 4 Zähne. Ja, jetzt denkt man mal weiter. Was ist denn das fürs Gebiss? Ich glaube, das weiß schon jeder Europäer und Europäerin, dass das Gebiss ganz wichtig ist für die Gesundheit. Jetzt, wie geht denn das weiter? Die kommen bei uns in Sozialsysteme, die hängen dort 2 Jahre fest mit diesem Einjahresbescheid und dann ein Jahr warten auf den Asylbescheid, dann auf die Dokumente. Dann werden sie auf das Festland transportiert, da sind sie obdachlos. Das stimmt, die Kugler sagt, die Nationalratsabgeordnete sagt, ja, die kriegen eine also Hilfe. Ja, das kriegen sie, wenn sie eine Wohnung haben. Bitte, wer gibt denen eine Wohnung, wenn sie kein Griechisch sprechen, keine Arbeit haben? Also Entschuldigung, wer gibt bei uns jemandem eine Wohnung? Ein Afghanen mit Familie, der nicht Griechisch spricht oder bei uns Deutsch keine Arbeit hat, für was soll man das finanzieren? Das ist alles ein Chaos, ja. Und das belastet es. Man macht die Menschen dort krank, ja. Und jetzt ist mir, wenn ich das nur kurz sagen darf, ist eine lange Antwort, aber ich finde es so wichtig, dass die Leute die Zustände kennen. Weil es ist ja keine Gaude, dass wir dort sind. Ich könnte ja morgen wieder Keramiken gehen. Außerdem komme ich auch bald in ein Pensionsalter. Also Entschuldigung, man muss schon realistisch, ich sage das nur, weil die Rechtnehmer sagen, wir finanzieren uns da unsere Arbeitsstellen. Das ist so ein Blödsinn. Also freiwillig, wenn man es nicht gesehen hat und nicht den Bedarf kennt, glaube ich, geht ja da keiner so lange hin wie wir. Man muss ja jetzt vieles sehen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, also nur kurz. Wir geben dreimal in der Woche 2 Gruppen Englischunterricht, weil wir einfach finden, es ist ganz wichtig, dass die Leute über ihre Bedürfnisse kommunizieren können, ja. Also den Fortgeschrittenen, weil da sehen wir einen Bedarf für später, wenn die in Schulen kommen oder so, wenn die nach Deutschland, Sekundärmigration, auch Österreich, wir bitten sie nicht, dass kommen, aber manche kommen, haben sie zumindest eine Basis, wo sie sich auch Frankreich, Italien, egal wo es landen, verständigen können mit Englisch. Für die Analphabeten super, weil sie können über ihre Bedürfnisse sprechen. Die Leute haben Schmerzen, psychosomatische, haben Kinder verloren auf der Überfahrt, haben Familien sind zerrissen worden, die müssen sie äußern können. Also das machen wir, dann finanzieren wir eines der 3 größten Rechtsprojekte. Wir verteilen immer noch an 200 Personen, die außerhalb des Camps wohnen, weil sie besonders vulnerabel sind. Das heißt, Krebserkrankungen bei den Eltern, Vergewaltigungen hinter sich, sexuellen Missbrauch, Genitalverstümmelung, ich kann da alles aufzählen, ja. Die steckt man dann in irgendwelche Wohnungen. Die Projekte werden dann auch wieder aufgelöst von der Regierung und die stehen da ohne Essen. Also 200 Personen bedienen wir seit 1,5 Jahren mit Essen. Vor 1,5 Jahren haben wir das Projekt begonnen. Jetzt kann man sich vorstellen, wir tun Trockenlebensmittel, Tomatenpüree, alles Mögliche, dann frisches Gemüse, frisches Obst, frisches Fleisch, Brot. Also wir bedienen die, dass die jede Person, wenn es eine fünfköpfige Familie ist, eine Woche halbwegs durchkommt. Also Wohnen und Essen ist ein Menschenrecht, oder würde ich mal sagen. Und das sind Kosten, ja, und das ist alles teurer geworden. Wir brauchen dafür ein Warehouse, wo wir das reinstellen können, weil wir müssen ja das planen, die vorbereiten für den Samstag, für die Verteilung. Wir beteiligen uns auch an dem Social Center Parea, wo wir den Englischunterricht geben. Zahlen wir eine kleine Miete, weil wir es wichtig finden. Das ist getragen von 11 NGOs. Weil ins Camp rein dürfen ja die Leute, die normal ticken, die dürfen ja nicht rein, nur regierungsnahe NGOs. Ja? Und eine Arzt-NGO, weil die Griechen draufkommen sind, ohne Arzt-NGO geht's nicht. Und solche Sachen, wir zahlen auch Wohnungslippen. Also wir zahlen Zahnarzttermine, damit die Leute nicht. Ich sage ein Beispiel. Wir haben einen jungen Afghanen, der mit seiner ganzen Familie da war. Der ist gestürzt, wie er schon die zweiten Zähne gehabt hat, hat sich die ausgeschlagen. Niemand macht ihm Zähne. Ja, der rennt jetzt die ganze Zeit mit so einer Lucke, presst die Lippen zusammen, spricht nur so, ja. Irrsinnig gescheiter, lieber Bursch. Sekundärmigration hat jetzt in Deutschland Asyl, lernt super Deutsch, wird eine Lehre machen. Der kriegt doch keine Arbeitsstelle, wenn ihm vorne zwei Zähne fehlen, ja. Und jetzt haben wir dort einen Zahnarzt gefunden, der hat eine Praxis, der arbeitet auch mit Griechinnen dort und der hat schon in Idomeni gearbeitet, der macht uns das rein zum Kosten, zum Selbstkostenpreis, oder wie das heißt. Ja, das finanzieren wir auch. Wir finanzieren Ultraschalluntersuchungen für schwangere Mütter, die nicht bezahlt werden. Das sind alles, das bleibt alles auf der Strecke. Jetzt kann man schon sagen, ja, die leben jetzt in Container und nehmen Dreck, denen geht's gut. Nein, geht's nicht. Ich möchte dort nicht weggehen und wir sind ein rein spendenfinanzierter Verein und ich glaube, ich war eh gut. Seit 2,5 Jahren steuere ich das Geld auf. Aber irgendwo ist ein bisschen die Luft draußen, weil die Medien nicht mehr berichten. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt dort wegzugehen, mir ist nämlich auch ganz wichtig. Das ist auch mein persönliches Friedensprojekt, wo ich sehr dankbar bin, dass mein Kollege das voll mit abarbeitet, von Herzen und auch unsere Volunteers. Man muss den Menschen das Gefühl geben, sie werden gesehen. Man hört ihnen zu. Da geht es um später, um Zusammenleben unser aller Menschen hier, die Zivilgesellschaft in Europa. Entschuldigung, wenn ich da getreten, geschlagen, gepushbackt, es gibt kaum an Geflüchteten oder Geflüchtete, die nicht am Pushback hinter sich haben, mit Kindern. Wenn ich so behandelt werde, bitte, wie soll ich Freundschaft mit Europäerinnen schließen? Entschuldigung. Und wenn wir jetzt den Leuten klar machen können, und das können wir, das ist, da bin ich irrsinnig glücklich drüber, weil ich mir die Zeit nehme auch für persönliche Gespräche, dass es viele andere Menschen in Europa gibt als diese Außengrenzpolitik. Dann haben die Leute dann auch keine Berührungsängste, fügen sich später ein in Schulen, in Betriebe. Das muss ja visionär gedacht werden. Und das ist auch ein Grund, warum ich auf keinen Fall von den Außengrenzen weg will. Weil die Leute brauchen Menschen, die ihnen zeigen, hallo, Moment einmal, es gibt sehr viel andere in Europa als Kana und Co., die diese, oder Meloni, die diese dramatischen Rechtsbrüche quasi gutheißen oder verschweigen. Ich muss sagen, ich finde es einfach so wichtig, dass wir drüber nachdenken. Ich habe heute gerade eine längere Frage auf Facebook beantwortet. Wie soll man das alles bezahlen? Also bitte Entschuldigung, da sage ich jetzt einmal was dazu. Hat da diese Frage schon irgendjemand gestellt, wenn wir für Milliarden Bankenrettungen bezahlen? Wenn die Manager, die eine Misswirtschaft machen bei diesen Banken, dann noch ihre Millionenprämien ausbezahlt bekommen, hat da schon irgendjemand gefragt?
Oder die Inserate, die wir in millionenfacher Höhe schalten für gute Berichterstattung vor
Da
Wahlen,
fragt
ne?
niemand, und da geht es mir jetzt nicht um Herzschmerzgeschichten. Die arbeite ich persönlich ab. Diese Sympathien und diese Liebesgeschichten, Menschlichkeit, das meine ich, ja. Nicht Liebesgeschichten jetzt auf einer sexuellen Ebene, sondern zwischenmenschliche Liebe, ja. Das arbeite ich persönlich ab. Nur ich muss sagen, und auch unsere Volunteers sind da großartig, und mein Kollege, Da muss man auch mal Zeit nehmen. Wenn eine Mutter weint mit ihrem Kind, kann ich nicht sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt keine Zeit. Nein, da setzen wir uns hin, da horchen wir zu, so viel Zeit muss sein. Aber wegen den Kosten, also wenn wir, es liegen alle Vorschläge am Tisch für eine solidarische europäische Aktion, Asylabkommen, die blockieren, sind die Populisten. Österreich blockiert. Wir würden profitieren davon. Wir könnten Geflüchtete abgeben, weil wir wirklich schon viel getan haben für Geflüchtete in unserem Land. Das kann man nicht abstreiten. Also Verteilungsspiegel, Vertragsverletzungsverfahren. Also ich kämpfe hier für Dinge, bitte, die geschrieben sind. Die habe nicht ich erfunden. Ja, es ist. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention. Wir haben die Menschenrechtscharta. Wir haben geschriebenes Recht. Und ich will nicht mehr, und wenn das passieren würde, bräuchten wir alle nicht dort sein, dass das geschriebene Recht, das auch in unserer Verfassung verankert ist, eingehalten wird. Und warum ist das so wichtig? Weil politische Personen, die auf Recht schürten, sage ich jetzt, ja, spreche nicht aus, die machen das auch mit anderen Rechten. Ja? Das sind halt jetzt die Minderheiten und dann sagt man die Kinder, ich meine, allein wenn ich schaue, es gibt in Österreich, glaube ich, mittlerweile 400.000 Kinder, die armutsbetroffen sind. Also Entschuldigung, die Leute, bitte nicht mich fragen, wie macht man das mit den Geflüchteten mit Geld? Rechnen wir uns aus, allein in der Bundesregierung, wie viele Nationalratsabgeordnete, deren Löhne, was wir da jährlich haben, die sollen die Rechte abarbeiten. Es gibt Kinderrechte. Klimaschutz. Wir zahlen Millionen Strafen. Der Frau Kanner, wie zahlen wir das? Weil wir die Klimavereinbarung nicht einhalten. Also ich sag's nur.
Ich finde es auch einen wichtigen Punkt, immer wieder auch darüber nachzudenken, dass wie man mit den Schwächten der Gesellschaft umgehen, ist ein Ausdruck der Gesellschaft. Ja. Man kann diskutieren, welche Leute kommen sollen und wie man Migration und Asyl rein, kann man alles diskutieren. Aber Menschen, die jetzt da sind, die haben ein Recht, erklärt zu bekommen, ob sie bleiben dürfen, und bis das geklärt ist, ist es, finde ich, wie mit jedem Menschen, das man umgeht, dass man eine anständige Versorgung hat. Und da geht es nicht um 5-Sterne-Hotels und all-inklusiv, sondern geht es um das Mindeste, was Menschen brauchen. Ich stelle gleich die zweite Frage, weil wir sind da schon eigentlich mittendrin, und vielleicht kann man es ein bisschen aufdehnen. Und nämlich die zweite Frage von uns in dieser Update-Folge ist, welche Themen beschäftigen dich gerade? Und wir haben jetzt schon gesprochen über die Situation auf Lesbos, über die Einhaltung der Rechte. Was sind noch so Themen, die du und ihr als Verein derzeit abarbeitet?
Also in Österreich tue ich einfach abarbeiten die Begleitung der Jugend, die da nach Österreich kommt. Ja. Also da kann ich auch viele Erfolge berichten. Ich habe einen Afghanen bei mir, der hat subsidiären Schutz bekommen, obwohl er Asyl in Griechenland hat, der macht bereits einen Hauptschulabschluss. Der andere ist an der FH Joanneum im Deutschkurs und ist jetzt bei einer ganz lieben Freundin, der Ruth Seipel, die auch Auszeichnung kriegt hat in Graz, weil sie mit jungen Afghanen gearbeitet hat, macht Vorbereitung zur Pflegeausbildung. In Wien sind welche, die gehen auch schon alle in die Schule, Familien, die Kinder und so. Also das, die Leute können ja auch betreut. Ja? Also das ist ein Thema, was mich sehr, weil ich bin immer für Nachhaltigkeit. Entweder, also bei dem einen, ich sage jetzt keine Namen, aber da bin ich sehr froh, dass ich zum Beispiel, dass der bei der Ruth Seipel jetzt ist, weil da kann ich mit gutem Herzen sagen, weil ich kann nicht persönlich alle begleiten. Ja? Aber da kann ich mit gutem Herzen sagen, man, der ist super aufgehoben, der kommt mir ab und zu besuchen auf ein Café. Ich bin so ein bisschen die Tante, ja, wir haben schöne Gespräche, er berichtet mir, aber diese Entwicklung, seine persönliche Entwicklung wird gut begleitet. Und da suchen wir auch immer Partys in den Bundesländern und das gelingt uns auch gut. Dann, wo wir sehr dran sind als Verein, ist, also Lesbos haben wir ja erklärt, aber was man jetzt auch, der Dialog mit Politikerinnen, ja, da wird jetzt auch wieder oft gesagt, ja, das bringt ja nichts und so. Dann antworte ich ja, was schlagen Sie jetzt vor? Sollen wir uns zurücklehnen und, weiß ich nicht, essen, trinken, wird schon, ja, nein. Und da muss ich sagen, also ich habe zum Beispiel bei Europaparlamentariern ein Jahr gearbeitet, dass ich auch in diese ÖVP-Szene reinkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Dr. Karas sehr gute Gesprächsebene. Ja, das dauert, aber das ist eine wichtige Arbeit, weil das sind Entscheidungsträgerinnen. Und Das sind Leute, ich meine, und da muss ich auch dazu sagen, jetzt kann man natürlich sagen, jeder, der im Europaparlament sitzt, muss das wissen. Bitte auch viele der linken Szene, die dauernd an Demos rennen und so, können sich das nicht vorstellen, wie da Menschenrecht gebrochen wird. In Österreich hat der Clemens Lahner vor Gericht gehen müssen, dass man Recht gekriegt hat wegen den Pushbacks, ja, in Österreich. Das hat ja kein Mensch glaubt, ja, dass es sowas gibt. Wir sind ja auch groß geworden mit Rechtsstaat und bla bla bla, ja. Also das finde ich ja irre wichtige Arbeit. Dann, was wir als Verein auch machen, wir arbeiten sehr eng, sehr eng. Und dafür möchte ich mich wirklich wieder sehr bedanken mit anderen Initiativen zusammen. Weil die Rechten haben uns eines voraus, und das ist ein Appell an meine linken Kolleginnen, die in diesen engen Dingen noch nicht drinnen sind. Die haben eins voraus, die sind miteinander vernetzt und die unterstützen sich gegenseitig. Da geht es jetzt nur um ein Gruppenverhalten, da geht es jetzt nicht um das Ideal, das sie vertreten. Also wir müssen viel stärker zusammenkommen, wir müssen viel stärker gemeinsam, wir haben auch unterstützt bei der Kind-ist-Kind-Kampagne, ja. Ich betreue keine Kinder. Aber es geht ums Recht. Da muss man sagen, gut, da ist jetzt die Asylkoordination stark dran, und andere Player, da muss man unterstützen, mittragen. Alexander Pollack von SOS Mitmensch, ganz klar gegen Rassismus und faschistoide Gedanken, tritt ja immer wieder auf. Muss man mittragen, muss man sich vernetzen. Ich glaube, nur so werden wir was nicht sagen, ja, der arbeitet mit Ukraine, der arbeitet an der Außengrenze. Ich kenne die Thematiken, da geht es dann um Spendengelder und alles, sind wir überwältigt, wir sind, haben alle zu viel zu tun, die Zeit muss sein. Und da bin ich irrsinnig dankbar über den Austausch Asylkoordination, Reute, Hoffnung für Geflüchtete, so sind wir nicht Innsbruck, in Oberösterreich, die Antimeyer-Bürger mit anderen, also da gibt's, das ist ein wichtiges Ding. Und dann auch diese Forderungen, und das ist sehr zeitintensiv, weil Forderungen kann man nur stellen, wenn man was erklärt. Nämlich diese Gespräche mit politischen Personen, auch nicht beleidigt sein, wenn der Politiker oder die Politikerin selbst gerade keine Zeit hat und einen Assistenten schickt, genauso gut. Die können das aufbereiten und weitergeben. Aber das gut aufzubereiten, Gespräche zu suchen, erklären, was da wirklich abläuft, das wissen viele nicht. Auch Grün-EU-Parlamentarier wissen es nicht. Ja, sie schreien mit, keine Pushbacks, sie können sich aber nicht vorstellen, wie es wirklich scheint. Dass am Land die Maskierten auf Lesbos mitten in Mytilini in der Hauptstadt sitzt im Café, rennen die vermummten Bewaffneten in Zivilpolizisten herum und suchen die Flüchtlinge, die gelandet sind. Das ist eine Katastrophe. Wenn bei uns da ein bewaffneter Zivilpolizist vermummt in der Gasse da herumrennt, dann habe ich das Gefühl, die Kobra ist im Einsatz. Dass Terroristen so jagen, die Menschen, die im Land gelandet sind. Das kann sich keiner vorstellen. Das gehört weitervermittelt, dokumentiert, auch für die Zukunft. Wie reden wir darüber in Zukunft? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass da Prozesse laufen werden. Das gehört dokumentiert, das ist ein Zeitaufwand. Da muss ich mir am Abend hinsetzen, 16:30 Uhr, Polizist an der Ecke gesehen, vermummt. Gehört alles dokumentiert, ja? Weil, ich meine, kannst du ja nicht nachher sagen, ja, ich habe auch 10 Vermummte gesehen. Die fahren mit Vans herum ohne Nummernschilder, da werden die Leute reingepfercht, wenn sie es finden. Wir finden dann die Reste, was man denen weggenommen hat. Dann, ich möchte auch einmal den politischen und der Zivilgesellschaft erklären, was ist ein Pushback? Das ist ja nicht nur über die Grenze schubsen. Da werden die Leute gekidnappt vom Land, beraubt, man nimmt denen das ganze Geld weg, die Handy weg, Schmuck teilweise und so. Wo geht das hin? In Österreich kann dir doch kein Polizist dein Handy wegnehmen und das ist dann unauffindbar, da kriegst du einen Zettel. Braucht er, glaube ich, sogar eine richterliche Verfügung. Ich weiß es nicht, kein Biker Juristin, aber der kann dir doch nicht einfach dein Portemonnaie und dein Handy wegnehmen und das einstecken. Da hat jetzt einmal eine NGO recherchiert mit Juristinnen, da geht es um Millionen von Euro. Also das ist ja nicht Pushback. Das ist ja das schon schlimm genug, ein Pushback. Aber was das, da sind massive Verbrechen dabei. Kidnapping, Raub, Folter. Was mit den Leuten gemacht wird, das ist eine psychische und körperliche Folter. Die werden geschlagen teilweise, mit Kabelbinder gefesselt. Hallo! Und das von Beamtinnen. Ja? Also das inkludiert in Europa. Ja? Wir reden jetzt nicht von Bosnien. Ich meine, da ist jetzt zum Beispiel meine Arbeit, weil der Kippex ist eh dort. Aber da ist jetzt zum Beispiel meine Arbeit, weil ich eben guten Kontakt habe zu den EU-Parlamentariern, dass ich jetzt gerade eine Sachverhaltsdarstellung verlange. Wieso kann ein Herr Spindelegger der ÖVP nahe ist, der hier eine Organisation oder Verein hat, die schicken da Geld runter, bauen da unten ein Schubhaftgefängnis. Das an und für sich, ich meine, bitte Entschuldigung, die meisten Camps haben mittlerweile schon Schubhaftbereich, ja. Nur das Problem liegt ja woanders. Die kriegen von der Europäischen Kommission ein Geld und machen mit dem Geld dann quasi einen Aufenthaltsort außerhalb von Europa und in der ZIP. Habe ich es abfotografiert, Screenshot. Wird dann gesagt, sagt er, also er hat es ja nicht gezeigt, aber sie haben sein Foto eingeblendet am Telefon. Er hat die 12, es gibt er jetzt endlich zu, nachdem er es vorher geleugnet hat, aber das kennen wir ja schon als. Sie haben das finanziert, aber ob dort Menschenrechte oder Grundrechte eingehalten werden, er betreibt das Camp, darum kann er sich nicht kümmern. Hallo? Wo sind wir? Ja? Ich meine, da werden mit europäischen Geldern Sachen finanziert, das sind unsere Steuergelder. Wo man dann nicht Menschenrecht, Unionsrecht und diese Sachen einhalten kann, wo das kein Monitoring gibt, das geht nicht. Und das ist insofern für mich sehr wichtig, weil wir uns auch als Verein engagieren weil da gibt es ja jetzt so lustige, das muss gar nicht FPÖ sein, über die Rede kommen, aber die stellen Forderungen, die sind ja rechtlich überhaupt nicht haltbar. Das ist nur Blabla, ja. Aber gibt ja ganz viele ÖVP und auch schon SPÖ-Politikerinnen, die sagen, ja, denkt man mal über so quasi Asylcamps außerhalb der Europäischen Union noch. Ja.
So was England das macht
Genau, na gut, jetzt können es nicht einmal 12 Schubhaftzellen oder wie immer man das nennen will, da in Bosnien, können es nicht einmal dort Menschenrecht gewährleisten. Wie wollen sie das außerhalb der Union am afrikanischen Kontinent? Das soll man mal wer zeigen. Soll man mal wer zeigen. Wie wird Menschenrecht eingehalten, Unionsrecht, Asylrecht? Wer macht das Monitoring? Sitzen dann wieder lauter politisch motivierte Beamtinnen, die einfach wie auf Zypern jetzt, ja? Auf Zypern war die politische Anweisung, jetzt gibt es keine Asylverfahren, weil jetzt sind dann die Wahlen. Hallo? Das wissen wir intern von Beamtinnen, die dort arbeiten, ja? Über das redet man halt nicht. Ich meine, geht's noch ganz gut?
Das ist das Problem bei Menschenrechten, dass Leute vergessen, es ist jetzt irgendwie en vogue zu sagen, wir wollen keine Flüchtlinge und Migranten und Asyl oder wie sie es alle nennen, ist ja wurscht, weil es eh alles falsch ist, wie es bezeichnet wird. Egal. Weil ich finde es ein Problem, dass man Leute als Migranten bezeichnet, die Flüchtlinge sind, weil es eine andere
Ja,
Geschichte. Jetzt ist es irgendwie en vogue und irgendwie ist es so gesellschaftlich okay zu sagen, wir wollen eigentlich gar niemanden mehr haben und überhaupt dann alles schwierig. Aber man kann halt auch nicht sagen, schieben wir das mal halt alles irgendwie über die Grenze und da ist uns alles
das ist
wurscht. Das geht halt auch nicht. Und wenn man einmal ein Menschenrecht bricht bei jemand anderen, ist der nächste Bruch vielleicht ein bisschen einfacher, wo es um andere Rechte
Wahnsinn.
geht.
Und sehe ganz genauso, ich meine, da frage ich die Menschen mit Benachteiligungen, die wollten jetzt. Ich meine, unabhängig davon muss ich sagen, was heißt das? Wir wollen keine Geflüchteten und wir wollen keine Migrantinnen. Dann fliegen es von den Philippinen 100 Pflegerinnen ein, die es da ausbilden, ist ja alles ein Witz. Wir brauchen, Deutschland braucht nur so um die 500.000 Kräfte zum Arbeiten. Jetzt, sofort. Und ich habe sie heute der Dame auf Facebook sehr langen Beitrag erklärt. Also ich glaube nicht, dass der Herr Nehammer oder der Herr Kahner irgendwen einmal ein Popo putzen werden als Pfleger. Die wollen mit einem tollen Auto herumfahren. Ich glaube nicht, dass sie es selber waschen werden. Ich glaube nicht, dass der Herr Nehammer jeden Tag seine Hemden bügelt selber. Ich glaube auch nicht, dass der jeden Tag kocht. Der geht sehr viel essen. Da wird er nicht mehr können, weil das dreckige Geschirr wird herumstehen. Also ich finde, man muss das Thema Migration jetzt einmal anders aufbereiten. Die Wirtschaft fängt ja eh schon an, ja. Und da ist der nächste Wahnsinn, wenn es dann erzählen, wie jetzt bei der Familie in Haslach. Ja. Meine, zuerst haben wir gesagt, du machst mal Migration und Asyl trennen, weil wir so viele Geflüchtete gehabt haben. So viele, nicht so viele, aber doch eine größere Menge, weil wie du sagst, alle waren immer Migranten und alle wollen sie ins Sozialsystem legen. Ja. Jetzt sagen sie wieder, na, das muss man ganz strikt trennen, wollen aber dann quasi die Migranten wieder aussehen und die Migrantinnen, weil die Dame mit den zwei Kindern in Indien, ich meine, sie war Mesnerin, hat in einem Gasthaus gearbeitet, das jetzt wahrscheinlich zusperren muss als Köchin. Die Tochter in der Schule wollte Pflegeausbildung angehen und man kann dann nicht wechseln. Man könnte nämlich rechtlich, nur das wissen viele nicht. Weil dann setzt sie die Raab und alle wieder hin und der Wöginger und alle, die es da irgendwie unter kann und sein Gesetz ist Gesetz. Das kann man einem Österreicher leicht erzählen oder einer Österreicherin, wenn er das Gesetz nicht kennt. Weil, Entschuldigung, bevor ich vor 9 Jahren angefangen habe, mit Geflüchteten zu arbeiten, habe ich sicher nicht so viel gesetzliche und rechtliche Möglichkeiten gekannt, die es da gibt. Man könnte bei politischem Willen auch sagen, okay, steigen wir um ins andere System, weil wir brauchen Arbeitskräfte, die sind da, die sind integriert, die sprechen unsere Sprache. Ja, die telefonieren jetzt mit Zoom-Meetings, mit Journalistinnen, mit Österreich im besten Deutsch. Also das ist ja alles absurd. Und andererseits erzählt uns dann irgendein ÖVPler, wir wollen jetzt aus Indien Arbeitskräfte holen. Der Georg Bürstmeier hat jetzt am Nationalratsabgeordnete für die Grünen, ich hätte es jetzt so nicht gesagt, aber ich wiederhole ihn jetzt und das gibt mir zu denken. Der hat beim Asylforum gesagt, alles hat seinen Preis, Bäckerl. Also alles, was die Grünen fordern, obwohl ich immer noch finde, dass die doch viel zu wenig fordern, aber wurscht, hat seinen Preis, Bäckerl. Hallo, wo sind wir denn? Also ich brauche kein Preis, Bäckerl, für etwas haben, was rechtlich möglich ist und was rechtlich notwendig ist. Und Menschenrecht einzuhalten, und das ist einfach notwendig, weil sonst fahre ich dann einfach bei Rot über die Ampel und nimm mir einfach aus dem Spar jetzt gerade weg, wenn es lustig ist, weil wir brauchen keine Rechte mehr. Also Entschuldigung, so nicht. Und das ist etwas, kann man halt viel erzählen. Und trotzdem, damit wir es positiv jetzt von der Empörung wegkommen, muss ich sagen, 2,5 Jahre, und wir sind ja nicht die einzige NGO in Österreich, ja, und eine sehr kleine, relativ kleine, aber sehr aktiv und leisten viel. Aber bitte 2,5 Jahre haben wir nur von Spendengeldern das machen können, was wir machen. Und wir haben das erste Jahr 2000 Essen jeden Tag ausgegeben mit Home for All und haben das finanziert. Ja? Also jetzt möchte ich mal wissen, weil das ist ja auch immer was, diese Hochrechnung bei Wahlen und so, das sind die Leute, die wählen gehen. Und dann heißt die FPÖ ist so stark, was ist mit denen, die nicht wählen gehen? Die sollen jetzt einmal herauskommen aus dem Busch. Man müsste mal eine Kampagne machen zum Wählen. Weil ich bin überzeugt davon, weil wie können wir existieren? Wir kriegen keine politische Förderung. Ich will es auch nicht, weil ich will sagen können, was ich will. Ich will nicht nachher zurückgepfiffen werden, wie bei Inserat. Und also bitte, das ist Zivilgesellschaft in Österreich, die das möglich macht. Und da sind vielleicht von 100.000 Leuten 2 dabei, die sagen, nein, wir freuen uns schon, wenn du uns erwähnst. Alle anderen brauchen das nicht. Die helfen. Ich finde, wir müssen da mit dem Framing sehr aufpassen. Öffentlich wird es so dargestellt, ja, und die Gruppen von der FPÖ, die multiplizieren sie, indem sie da, weiß nicht, so Roboter und alles Mögliche. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber das hört so immer wieder Kollegen, dass die da alles überfluten. Die schweigende Menge möchte ich jetzt hören, weil das sind ja auch welche dabei, die bei uns einzahlen. Ja. Und dann glaube ich nämlich nicht, dann glaube ich nämlich nicht, dass wir so in der Minderzahl sind.
Ich mal kurz bei dem Positiven, das du gerade vorher erwähnt hast, einhaken und die dritte große Milch- und Zuckerfrage stellen für heute. Und zwar ist das, welche Menschen inspirieren dich und warum?
Welche Menschen inspirieren mich? Also da kann ich jetzt gerne mal persönlich welche aufzählen. Zum Beispiel inspiriert mich die Katharina Stenberger, Schauspielerin, Gründerin der Initiative Courage. Immer die inspiriert mich, weil die hat auf ihrem Twitter-Account, ich akzeptiere kein Nein oder so. Also auf Englisch, sie kann eine Nein als Antwort nicht annehmen oder so. Ja, das ist natürlich lustig, man. Oder ihr Mann, Fabian Eder. Mich inspirieren auch, weil die stehen ein für eine Sache, auch wenn es ungemütlich wird. Mich inspiriert Lukas Galleitner, Leo Kall. Zwei Freunde, die beide im NGO oder der ein andere im Grünen Club arbeitet, die wunderbare, moderne, junge Väter sind, ja, wo ich mir denke, boah, 1961 bin ich geboren, da hat der Mann aber noch nicht Windel gewechselt und zur Frau gesagt, ja, du, weißt du wolltest heute aufs Konzert gehen, ich komme heim, ja, und so. Also, total großartig, ja. Mich inspirieren auch Menschen wie der Bischof Hermann Grätler. Werden mir wieder viele hauen, ja, weil der Bischof ist na gar nicht. Irrsinnig tolle Gedanken zur Spiritualität, sehr am Abarbeiten, sehr für den Dialog. Mich inspirieren auch viele Geflüchtete. Ja, die will ich jetzt gar nicht alle bei Namen aufzählen. Einen nenne ich persönlich, der Mulham, der bei mir wohnt. Ich meine, der kümmert sich rührend, ist Österreichs Staatsbürger, aber der kümmert sich rührend um seine Familienmitglieder, denen es doch ganz schlecht geht, ja. Und trotzdem findet er Lächeln, ein liebendes Wort, macht die Staatsbürgerschaftsprüfung mit Bravour, arbeitet. Das ist Inspiration. Ja? Mich inspirieren auch meine Kinder. Also ich könnte, ja, es geht, aber es gibt viele Menschen, die mich inspirieren. Eigentlich bei vielen Begegnungen wäre inspiriert, weil ich denke, man muss da auch hinschauen, weil jeder Mensch hat etwas, was wir nicht kennen oder nicht können.
Was möchtest du in den Menschen inspirieren?
Also was möchte ich in den Menschen inspirieren? Also erstens einmal, dass man, ich möchte woanders hin, aber ich glaube, das Thema, was ich zuerst angehen möchte, ist, dass man aus diesem Hamsterrad, dieser irrsinnig schnellen Zeit rauskommen. Ja, alles muss so schnell gehen. Man muss schon das Handy, also ich mache das nicht. Am Klo müssen schon alles Handy mit haben und wenn man 3 Tage keine E-Mail beantwortet, dann wird man gefragt, ob man Burnout hat. Ich meine, es gibt wichtige Dinge. Ja, das gehört, aber wir sind viel zu schnell. Ja, und alles sofort und so. Und das erwartet man voneinander. Ja, und ich denke mir, da bleibt jetzt keine Zeit, uns selber wahrzunehmen. Weil ich glaube, wenn wir uns selber wahrnehmen, und davon bin ich sowas von überzeugt, ich meine, es wird immer Faschisten geben und Faschistinnen, die gehören vor Gericht. Ja, einer, der einen Hitlergruß zeigt auf der Demo da in Wien und so, das ist, da brauche ich über die, brauche nicht diskutieren. Aber Großteil der Österreicherinnen, wenn wir mit dem Tempo runterfahren und wir spüren uns, dann kommen wir in dieses Menschsein. Und dann merken wir, dass wir nämlich nicht wollen, dass Gruppen bösartig behandelt werden, dass uns Leid wehtut, ja, auch wenn es uns nicht unmittelbar betrifft. Wir haben ja jetzt keine Zeit, das zu spüren. Und das möchte, dafür möchte ich die Menschen inspirieren. Weil ich möchte jetzt nicht, wie viele glauben, alle für Geflüchtete Mitleid und Mitgefühl inspirieren. Nein. Weil, das haben wir, glaube ich, schon einmal gesagt in einem Podcast, wo wir geredet haben. Es gibt so viele Themen, wo es Einsatz von uns allen braucht. Wir leben in einer Gemeinschaft. Wenn meine alte Nachbarin allein ist, dann ist es schön in der Gemeinschaft, wenn ich 2 Mal in der Woche anläute und sage, Ma, wie geht's Ihnen? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Das ist dann auch für mich schön. Ich bin auch 62. Wenn die Jugend zu mir kommt, wie geht's denn da? Müsst ihr uns wieder mal besuchen, kommen mit uns mit. Ist schön, erfüllend. Und auch die, die auf die Natur schauen und auf die Tierchen, alles gleich wichtig. Auf die Menschen mit Benachteiligung, die Pflege, die alles wichtig, ja. Und ich glaube, wenn wir uns selber besser spüren, dann merkt man, dass wir eigentlich uns alle sehnen nach einem gut funktionierenden Miteinander. Für das möchte ich eigentlich die Leute inspirieren.
Ich meine, es war 2015 auch so, wie die Missstände in Dreiskirchen bekannt geworden sind, sind die Leute gegangen und haben geholfen und getan und gespendet und so. Das Problem ist halt jetzt, dass Lesbos und Griechenland und Zypern und all diese Außengrenzstationen weit weg sind. Wir sehen das nicht, wir verstehen das nicht und eine schlechte Nachricht kann man schnell mal ignorieren auch. Das geht schon ganz gut. Deswegen, was wäre so dein Aufruf, dass was können Menschen tun?
Also ich finde, jeder zum Beispiel, der diesen Podcast hört und wenn ihn das Thema interessiert, und ich möchte auch sagen, warum geht es uns als Österreich was an? Also wir wollen jetzt nicht zurück zu den Nationalstaaten, weil dann wären wir wie Ungarn. Ja, ist zwar bei der EU, aber spielt halt voll Nationalstaat. Ja? So will ja keiner leben im Prinzip. Also EU, verbesserungswürdig, trotzdem EU-Fan. So, was macht Gemeinschaft aus? Und ich wiederhole mich da immer wieder. Wir haben eine starke wirtschaftliche Entwicklung gehabt bei der EU. Leider oder Gott sei Dank, da bin ich zu wenig Expertin, das müssten andere bewerten, auch eine starke militärische Entwicklung. Ja. Was wir nicht haben, ist die soziale und emotionale Entwicklung. Ja, das wurde nicht gefördert. Also da kenne ich sehr wenig, was sich da bewegt. Und jetzt denke ich mir, wir müssten jetzt das Konzept EU einfach besser zusammenführen. Dass man sagt, ja, okay, wir verstehen das, weil ich finde ja, alle Menschen sind gleich und das ist ja ein Blödsinn. Die sind gleich viel wert, aber die sind nicht gleich. Und dass jetzt zum Beispiel in Griechenland total andere Öffnungszeiten sind als im hohen Norden, weil dort einfach affenheiß ist im Sommer und die einfach zusperren von 12 bis um 5, weil es da keiner aushält und niemand auf der Straße ist. Oder Spanien, also solche nationalen Gesetze, super, die der Umgebung und der Mentalität, die sich daraus ergibt, anpassen. Aber gemeinsam, solidarisch, da könnten wir auch das Asyl- und Migrationsproblem komplett anders lösen. Liegen ja alle Vorschläge am Tisch, bräuchten sie ja nur tun. Also das einmal, dann finde ich, sollten wir unbedingt Bildung. Meine Mama ist jetzt gestorben, und also letztes Jahr im November. Und ich bin jetzt da gerade dran, diese Schachteln durchzusehen von meinem Großvater. Ja, der war an der Front, ist an die Front geschickt worden, weil er Matsch gehabt hat über den Hitler. Und da sind sehr viele Briefe, die er nach Hause geschrieben hat. Ja. Und wenn ich da jetzt, habe ich zum Beispiel mit dem Herrn Dr. Karas ein sehr schönes Gespräch gehabt über das. Und da geht es auch darum, ja, wenn ich den Krieg selber miterlebt habe, meine Mutter, die war viel vorsichtiger. Also die ist ein 31er Jahrgang. Die kennt dieses Gräuel. Ja. Die hat genau aus ihrem Bauchgefühl heraus gemerkt, wann ist Politik gefährlich? Wo muss man aufpassen, dass es nicht eskaliert? Die Jugend hat das nicht mehr miterlebt. Und jetzt, ja Gott sei Dank. Aber ich glaube, da müsste man jetzt Bildung machen. Bildung, Bildung, Bildung. Nicht, ja, der Weltkrieg war einmal. Und ich meine, und nicht, das ist jetzt ein sehr heikles Thema, das ich anspreche. Aber wirklich Bildung. Weil zum Beispiel, dass Israel jetzt eine rechtsradikale Regierung hat, die Gesetze bricht, traut man sie jetzt wieder nicht ansprechen, weil wegen diesem Drama, wegen dem Holocaust, ja. Das muss man trennen. Das kann man nur, wenn man Bildung hat. Wenn man sagen, wenn man den Menschen genau erklären kann, da geht es jetzt nicht um Jüdinnen und Juden, sondern da geht es jetzt um eine Regierung, die einfach nicht rechtskonform agiert. Dafür braucht man Bildung. Und ich glaube, das ist das A und O, das sollte man jetzt dringend tun. Und da sollten wir uns auch, glaube ich, da nehme ich jetzt gerade auch die Menschen in meinem Alter sehr in die Pflicht. Weil, ich meine, einerseits finde ich nicht, dass wir die Welt nur an die Wand gefahren haben, weil das Demonstrieren gegen können die Jungen, das haben unsere Mütter und wir gemacht. Entschuldigung, das Knockout bauen können. Bitte bleiben wir jetzt ehrlich, ja. Aber wir haben auch sehr viel verkackt, gebe ich auch zu. Aber so ganz untätig waren wir nicht. Aber was wir jetzt tun müssen, das sind wir den Jungen schuldig. Wir müssen sie bestärken. Nicht sagen, na, du kannst jetzt nicht auf die Demo gehen, weil du musst jetzt in eine Schulstunde. Ja, Schule wichtig, Ausbildung wichtig, aber die Demo auch, die Klimademo. Oder nicht sagen, annähern an Klimaterroristen. Hallo, da fällt es auch an der Bildung. Bitte, ein Terrorist erschießt oder verbombt oder, ich meine, der nimmt Menschenleben. Ja, da müsste schon die halbe Gesellschaft in unserem Alter aufschreien, seid ihr wahnsinnig. Ja, sowas zu sagen, nein, die Jugend unterstützen in ihrem Kampf. Also das sind jetzt Dinge, die haben wir jetzt eine Verpflichtung. Es geht jetzt nicht darum, ich habe ja nicht einmal ein Auto, ja. Es ist, ob ich mir jetzt ein Klimaticket kaufe oder nicht, das ist in weiterer Folge auch wichtig. Ja, aber das Wichtigste ist, dass man die Jugend stärken, bilden, gleiche Bildung für alle. Gleiche. Nicht, weil der Papa Manager ist, kann in das Gymnasium gehen und weil dort der Papa Hackle ist, muss in die Hauptschule gehen. Nein, so geht es nicht. Ja? Gleiche Bildung für alle und wir müssen die stärken, beschützen, behüten und verfügbar sein, wenn sie uns brauchen. Nicht glauben, wir wissen alles besser. Das ist jetzt angesagt. Ja?
Das ist ein wahnsinniger Blick in die Zukunft und das finde ich total wichtig, auch darüber zu sprechen. Wir sollten jetzt zum Abschluss noch darüber sprechen, wie Menschen dich tatsächlich jetzt in einer Sekunde unterstützen können und was sie genau unterstützen und was genau, wenn sie etwas spenden oder einen Aufruf teilen oder was auch immer machen, was ist deine tägliche Arbeit, die Menschen unterstützen und was braucht sie auch für Unterstützung?
Also wir haben seit 2,5 Jahren ein fixes Team vor Ort, in Griechenland auch, wir kooperieren auch mit anderen NGOs am Festland und in Ding. Also wir leisten dort Hilfe vor Ort, das kann man auf unserer Homepage nachlesen, in wunderbaren Projekten, Frauenprojekten, Rechtsprojekten, Lebensmittelverteilung kann man alles schon konsequent. Ich fahre nicht einmal 14 Tage runter, mache da 1000 Videos, nein. Ich war letztes Jahr mehr als 7 Monate vor Ort. Und wir haben aktive Leute, junge Menschen, die 2 bis 3 Monate, bei mir kann man nicht kürzer kommen, Freizeit schenken. Ja, wir zahlen denen nur, dass die Spenderinnen das wissen. Weder das Essen noch irgendwas, nur Flug und Zimmer. Die spenden ihre Arbeitszeit dort und das konsequent machen wir. Außengrenzen. Dann machen wir politische Arbeit an den Außengrenzen und in Österreich. Und in Österreich begleiten wir Menschen auf der Flucht bei Integration. Und wir machen eine Zusammenarbeit, eine sehr konsequente, gute Zusammenarbeit mit anderen NGOs und Initiativen, die wir sehr schätzen und wo wir auch zur Stelle sind, wenn sie uns brauchen. Also das unterstützen die Leute. Österreichische Arbeit brauchen die weniger unterstützen, weil da zahlen wir ab und zu einen Rechtsanwalt. Das kann ich alles Ehrenamt machen. Auslandsarbeit, also jetzt sofort, weil du gefragt hast, jetzt sofort. Und das habe ich gelernt jetzt in den 2,5 Jahren, weil ich bin echt, ich tue mir manchmal echt schwer bei Gott fragen, aber warum? Weil ich alleinerziehende Mutter war mit 2 Kindern. Ich tue mir jetzt gerade visualisieren, dass 3/4 der Österreicherinnen sich immer noch 30 € im Monat leisten können. Jetzt sofort, nach diesem Podcast, wenn man das gehört hat, könnte man den Laptop aufmachen und das Handy, die Bank-App öffnen und einen Dauerauftrag von 30 € oder auch mehr, wenn Sie wollen, machen. Man kann auch 20 machen, was genehm ist. Ja, also der Vorgang wäre der bessere so. Podcast anhören, www.doroblanke.at eingeben. Da sieht man jedes Projekt, was man schon macht haben und machen. Dann Bank-App öffnen, Dauerauftrag einrichten, zwischen 1 und 100 und was auch immer. Ja? Die Reisefreudigkeit der Österreicherinnen steigt, schreiben sie heute. Also wir reden ja immer nur von den Fällen, die unsere Hilfe brauchen. Es gibt genug andere, die haben genug Geld. 30 € tut nicht weh. Wenn wir 900 Menschen in Österreich haben, die monatlich 30 € überweisen, können wir all das machen, was wir jetzt machen und noch mehr. Also ich möchte es nur sagen, mein Kollege geht jetzt in Bildungskarenz. Wir zahlen 2 Löhne, ich und mein Kollege. Wir arbeiten 60 Stunden, ich schreibe nicht einmal Überstunden auf. Also ich möchte es nur sagen, ja, damit die Leute wissen. Wir haben keine Wohn, wir haben keine Büros angemietet. Das ist mein Büro, mein Wohnzimmer oder mein Küchentisch auf Lesbos, mein Laptop. Ich habe sogar meinen, also ich muss auch dazu sagen, ich kaufe meinen Laptop privat. Ja, nur, dass die Leute mal wissen. Also werden jetzt viele sagen, die spinnt. Nein, spinne ich nicht, weil ich muss das Geld selber aufstellen. Ja, aber mir ist es einfach wichtig, dass die Menschen wissen, wir haben einen kleinen, relativ kleinen administrativen Aufwand. Das ist wichtig. Also nach diesem Podcast www.doroblanke.at. Wir haben sehr viele Fotos drauf. Man sieht die Bilder, alles gut beschrieben. Projekte, alle gut beschrieben. Und dann Bank-App. Und Dauer, das tut nicht weh. 30 € und wir sind. Und dann noch am Schluss Newsletter bestellen. Wir spammen nicht zu. Wir machen es, weil ich mache alles selber. Ja, also das kann ich nicht öfters als alle 5 Wochen. Oder 6 Wochen manchmal auch, wenn viel Arbeit ist. Da können Sie nachlesen, was mit Ihren Geldern passiert. Das ist wichtig und man kann es jederzeit stornieren, weil das gibt's, dass ein Mensch in eine Situation kommt, Scheidung, Unfall, irgendwas, das nicht mehr geht. Das ist auch nur ein Klick. Aber jetzt bitte Leute und an alle politischen Personen und öffentlichen Personen des öffentlichen Lebens, die jetzt zuhören oder dies vielleicht anhören, wer weiß. Ich tue sie auch verschicken dann. Bitte, ihr tut ja dauernd euer Gesicht in die Kamera halten. Das ist ja, das könnt ihr ja eh auch locker sagen. Ma bitte Leute, zahlt 30 € ein, wir kennen die Initiative, ihr habt mir's angeschaut, toll. Wenn wer einen Aufruf macht für uns, ist auch eine Hilfe. Oder Homepage weiterschicken an Freunde, wenn man selber nicht kann. Und dann kannst du. Also es gibt viele Möglichkeiten. Am besten ist Bank-App öffnen, 30 oder mehr Euro monatlich. Es ist wichtig für unsere Auslandsarbeit, weil im Ausland kann ich nicht Ehrenamt arbeiten. Ich muss dort Lebensmittel mitbringen, Mieten zahlen. In Österreich kann ich wieder Ehrenamt arbeiten, im Ausland geht das nicht.
Und was ich ja auch noch betonen will, und ich glaube, das ist ja das, was manchmal vergessen wird, ihr seid die letzten österreichischen Zeugen dort. Ihr seid vor Ort und wisst für Österreich, was auf Lesbos und an der Außengrenze passiert. Und diese Zeugschaft ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Danke. Wir sind die Zeitzeugen und da kann ich sagen, wir sind die einzige österreichische NGO, weil es gibt bei unseren Geschäftsführer, also Geschäftsführer, das bin ich, und unseren Project Manager, Projektmanager, das ist der Feiert, mein Kollege. Und wir sind die einzige österreichische NGO, die seit 2,5 Jahren permanent, weil es ist immer einer von uns dort. an den Außengrenzen ist, nicht mit anderen nur arbeiten. Ja, ist auch super. Aber ich sage nur, jemand von uns ist permanent dort. Und das ist Konsequenz. Da kann ich nämlich auch alles verfolgen, was die Behörden machen. Und das sehe ich dann auch selber und da kann ich dann auch gut berichten. Oder mein Kollege, also seit 2,5 Jahren und wir wollen es bleiben. Weil auf was die Griechen warten, das muss man ganz klar sagen. Die warten auf das, weil die NGO geht ja alles Geld aus. Und die warten, die wollen das aussitzen. Die wollen das aussitzen, dass alle weggehen. Und dann machen die dort, was sie wollen, wo kein Kläger, da kein Richter. Also danke, Zeitzeugin. Und ich schreibe, und ich muss sagen, ich rede jetzt auch schon mit Historikerinnen und so, weil ich habe unheimlich viele Notizen und Sprachdinge, die ich immer mache. Ja, dort wieder vermummte, dort haben sie es wieder abgeholt. Das gehört ja alle Sache, wir, die kann das nicht. Ja, und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man das, also dass das dokumentiert ist. Weil ich bin überzeugt davon, dass in 40 Jahren, 30, 40 Jahren wird es in Schulen ein Thema sein. Wir dürfen nicht foltern, wir dürfen nicht Recht brechen, tausende Menschen ertrinken lassen, Familien trennen, ja. Wir haben Männer oder Frauen, die sitzen im Camp, die Mama mit dem Baby sitzt nach einem Pushback in der Türkei, weil sie die Gruppe zerrissen haben. Nein, das geht nicht. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wie du sagst, Zeitzeuginnen, ja.
Ich glaube, wir sind für heute wieder am Ende angelangt. Das war sicher nicht das letzte Mal. Wir haben am Anfang schon festgestellt, es ist mindestens einmal im Jahr. Also spätestens in einem Jahr hören wir uns wieder, bestimmt davor. Vielen, vielen Dank für deine Berichte und für deine Erzählungen und den Aufruf und auch, dass du uns wieder Einblick gewährt hast in ein Thema, das komplett untergeht momentan. Also vielen, vielen Dank dafür. Alles an Links und Spendeninformationen findet man bei uns wie immer in den Shownotes. Das möchte ich auch nochmal betonen. Es ist ganz leicht, einfach auf mehr Anzeigen bei uns hinklicken und da steht es schon. Ganz, ganz einfach. Vielen, vielen Dank dafür. Wer die anderen zwei Folgen mit dir noch anhören will und sich ein bisschen mehr einhören will, kann das tun auf unserem Blog, auch verlinkt in den Shownotes und auf www.mitmilchundzucker.at.